Also Fragen hier noch. Fragen waren, was sind typische Einstiegsgewohnheiten und Einstiegsverhalten in die Charismatik? Ganz häufig sind es Christen, die entweder gerade eine Tiefphase ihres geistlichen Lebens erleben, mein Gott redet nicht richtig mit ihnen, und dann treffen sie Leute, die davon reden, wie toll sie im Gespräch mit Gott sind, wie super das alles ist, und weil man in so einer Tiefsituation ist, dann ist man davon angesprochen, weil man das endlich findet, wolange man noch gesucht hat. Häufig sind es auch Christen, die innerlich eigentlich auf der Suche nach Gott sind, fromme. Das heißt, jemand, der so halb mit der Welt sympathisiert, so sagt, ach, ich bin nur Christ, um gerettet zu werden, sonst interessiert mich das nicht, der ist meistens nicht offen für die charismatische Bewegung. Sondern Leute, die ernsthaft Gott nachfolgen wollen, aber irgendwie merken, das geht nicht richtig voran. Die merken in der Gemeinde, manches klappt nicht so, wie sie sich das wünschen. Die mehr erleben wollen mit Gott. Und dann hören sie das, und das ist wie bei der Werbung. Wie wenn du Rama-Margarine kaufst. Da wird gesagt, wenn du Rama kaufst, bist du glücklich. Und das wird dann geglaubt. Und dann sehen Sie da, wie vollmächtig da gepredigt wird, in Anführungsstrichen. Und vollmächtig heißt häufig einfach laut und dynamisch. Und das meint mit vollmächtig. Weil im Grunde genommen können die Leute ja nichts anderes sagen, als in deiner Gemeinde, der du bist, das, was in der Bibel steht. Aber es wird eben etwas lauter, etwas emotionaler gemacht. Man fühlt sich angesprochen und verwechselt das emotionale Erlebnis mit geistlichem Wachstum. Plötzlich meint man, jetzt habe ich endlich, was ich gesucht habe. Und dann baut man darauf auf und meint, hier die Wahrheit gefunden zu haben. Also häufig sind es dann Kassetten, die weitergegeben werden, CDs, die weitergegeben werden, MP3s. Du bist bei irgendeinem Kongress und dann findest du, das ist ganz toll, was der mit Gott erlebt, das will ich auch gerne erlebt haben. Charismatische Gemeinden haben ganz häufig Heldenverehrungen. Und es sind immer Helden, die von irgendwo kommen, dass du sie nie genau kennst. Das sind dann immer Helden aus Amerika oder Afrika oder Asien oder sonst etwas, die dann erzählen, wer weiß, was da alles Gott getan hat. Tausende Gemeinden gegründet, super Leute geheilt, passiert hier vor Ort zwar nicht, zumindest nicht nachprüfbar, aber das ist ganz häufig und denen musst du glauben und dich unterwerfen. Und du tust das, weil du denkst, das ist doch genau das, wonach ich gesucht habe. Das ist häufig der Einstieg dabei. Also das heißt, die Suche nach Gott, die Suche nach mehr Erfüllung, die größere Nähe zu suchen und dann eine gewisse Krise, ich meine, ich erlebe es jetzt nicht. Das ist ganz häufig die Grundposition, aus der man herauskommt. Und die Motivation ist ja super. Nur müssen wir in der Bibel lesen, wodurch kommt geistliches Wachstum. In der charismatischen Bewegung wird versprochen, komm her, wir legen dir die Hände auf und zack, bumm, Power, jetzt ist sofort da. Das ist aber in der Bibel nie der Fall. Nehmen den Paulus, ich habe ihn vorhin genannt. Wie ist das? Der kommt seine Berufung und was ist dann? Erstmal 14 Jahre in der Wüste. Bleib da und sei treu und tu deinen kleinen Job und dann geht's mal weiter. Mose, wann wird er berufen, um nach aus Ägypten die Leute zu führen? Erstmal 40 Jahre in der Wüste Viehhirte. Jetzt bist du gut vorbereitet. Nähe zu Gott, Demut und so weiter. Jetzt bist du bereit. Das ist bei allen Leuten in der Bibel so. Bei Gott ist nicht Power von 0 auf 100 in einer Sekunde. Ja, warum? Weil du so kannst du nicht Beständigkeit lernen. Was ist Kriterien der Ältesten? Sie sollen bewährt sein. Wie kannst du Bewährung haben? Nicht indem du einmal die Hände aufgelegt bekommen hast, sondern indem du jetzt Jahre oder Jahrzehnte lang deinen Dienst getan hast und ihn gut getan hast. Dann ist Bewährung. Bewährung hat mit Ausdauer zu tun, hat damit zu tun, auch in Schwierigkeiten treu zu sein. Das hat nicht damit zu tun, dass der einmal die Hände auflegt. Und weil das natürlich mühsam ist und weil das häufig du die Nähe Gottes nicht erlebst, suchen manche Abkürzungen dabei. Und ich verstehe ja diese Abkürzungen. Ich würde das genauso gerne erleben. Aber diese Abkürzungen sind nicht das, was Gott eigentlich will, sondern er will, dass du treu und beständig im Kleinen bist, dass du hundertprozentig ihm vertraust, aber dass du auch bereit bist, Ausdauer, Geduld und so weiter zu lernen dabei. Also das sind häufig der Einstieg. Der Einstieg ist auch häufig bei Leuten, die sowieso etwas für emotionale Sachen offen sind. Weiß was ich, Leute, die schnell mal weinen, die durch Musik sich gerne begeistern lassen. Leute, die sehr stark intellektuell sind, die sind häufig durch charismatische Bewegung abgeschreckt. Die gehen zu einer charismatischen Bewegung hin, zu einer Gemeinde und denken sich, hey, was ist denn hier los? Die werden ja alle manipuliert. Und das ist häufig auch so. Ich meine, versuch mal in der charismatischen Bewegung, wenn alle aufstehen und die Hände wedeln, sitzen zu bleiben. Dann fühlst du dich wie ein Außenseiter. Bist du auch. Und mit der Zeit, und du häufiger hingehst, dann schauen die Leute auf, was ist denn das? Alter, der hat ein Problem. Vielleicht hast du gar kein Problem. Das heißt, da ist auch ein starker Gruppendruck, da ist eine starke Erwartungshaltung. Und Leute, die emotional orientiert sind von ihrer Persönlichkeit, was ja nicht schlecht ist, das ist ja auch gut. Aber die sind natürlich eher in der Gefahr, dass sie jetzt nicht mehr darauf achten, was genau gesagt wird, das auch nicht mehr analysieren, sondern dadurch, was sie erfahren und erleben, meinen, weil das Erlebnis gut ist. Und weil die Leute alle fromm sind, ist dann auch der Inhalt, der vermittelt wird, richtig. Also das heißt, gerade Leute, die stark emotional sind. Und Leute, die stark emotional sind, braucht man ja auch in jeder Gemeinde. Ist ja gar nicht schlecht. Nur die müssen sich auch mal was sagen lassen von den anderen. Und die, die eher so ein bisschen die Unterkühlten sind, ja, die müssen dann natürlich auch sehen, man darf auch mal ein bisschen aus sich herauskommen. Beim Singen oder Beten ist auch kein Problem. Nur ist das nicht ein Zeichen größerer Gottesnähe. Es gibt Leute, die sind vorne und erzählen ihr Zeugnis, wie sie zum Glauben kommen, und plötzlich fangen sie an zu weinen. Ich meine, manchmal fühle ich mich dann ja auch zum Weinen, so wenn ich mitfühle, wenn die das erzählen, ne? So richtig eindrücklich. Aber das ist nicht mehr von Gott erlebt, als einer, der da steht und in ganz einfachen, mehr intellektuellen Worten seine Bekehrung hat. Ist nicht besser das eine wie das andere. Es hat mehr mit Persönlichkeit zu tun. Aber Leute, die stark emotional sind, die sind auch eher dafür offen. Dann ist noch wird die Bibel von das Zungenreden zur eigenen Erbauung, habe ich ja vorgelesen, ja, das kann auch zur eigenen Erbauung dienen. Sollen Christen sich nach den Offenbarungsgaben ausstrecken? Ja, Paulus sagt schon, strebt nach dem, das ja, aber er sagt auch, strebt vor allem nach Hoffnung, Glaube, Liebe. Das heißt natürlich, alles, was Gott uns schenken will, sollen wir uns nachstreben. Aber jetzt nicht besonders nur nach dem, das nicht. Er sagt dann schon, ich wünschte, ihr würdet alle weissagen. Klar. Aber wer entscheidet, ob wir das tun oder nicht? Gott. Nicht, dass wir es einüben. Also das heißt, wir sollen die richtigen Prioritäten setzen. Und dann durchaus kann man auch sagen, also Gott, also manches Mal habe ich schon gebetet, Gott, wenn du willst, ich hätte auch nichts dagegen, meine Offenbarung zu bekommen. Ich meine, häufig hat das ja auch was mit eigener Eitelkeit zu tun. Ne? Wäre das nicht toll, wenn du auftreten und sagst, oh Gott, sprich zu mir persönlich. Wäre ja fast so, als wenn du sagst, Privataudienz bei Obama. Ich meine, eigentlich wäre es ja noch viel mehr, es ist ja Gott, der das zu dir spricht. Das wäre doch toll, oder? Also manchmal beneide ich die Propheten des Alten Testaments. Dann denke ich mir aber auch, naja, aber ich meine, manchmal haben die auch richtig Angst bekommen, wenn Gott ihnen was mitgeteilt hat. Dann, ich vergehe meinen sündigen Lippen und ich kann, Gott komme mir nicht zu nahe, ich bin ein sündiger Mensch und so. Kann auch passieren. Aber irgendwie beneide ich die manchmal schon. Denke, das wäre doch was. Also ich hätte nichts dagegen. Habe ich auch schon manchmal gebetet. Aber bisher hat Gott mir noch keine direkte Prophetie akustisch gehörbar gegeben, weshalb ich euch auch noch keine weitergeben kann. Ist auch nicht nötig. Hat nicht jeder. Die meisten Leute im Alten und Neuen Testament hatten das nicht. Dann als nächstes Grundsatzinformation. Welchen Einfluss hat die Musik, Musikstil in dem Zusammenhang? Musik ist häufig in charismatischen Bewegungen ein Türöffner. Warum? Weil Musik eben ganz stark Emotionen anspricht. Und dann wird gesagt, Gott ist es, der zu dir spricht. Da müssen wir aber, hier merkt ihr natürlich, ich gehöre manchmal zu denen, die emotional sind, manchmal auch zu denen, die dann rational alle analysieren. Musik ist immer gefühlsmäßig. Dann siehst du irgendeinen Schmalzfilm und dann sind da die Geigen, die da spielen und dann fühlst du mit, oh, Schmacht und wie lieben die sich und das, dann spricht die Musik deine Gefühle an. Klar, es geht Musikpsychologie, die zeigt sogar, wie du Musik einsetzen kannst, dass bestimmte Gefühle mobilisiert werden. Zum Beispiel, als die Leute in den Ersten Weltkrieg gezogen sind mit der Marschmusik. Und dann sind die alle richtig mitmarschiert und so und gesagt, ja, wir gehen jetzt in den Kampf begeistert. Die Musik hat sie manipuliert. Und Musik ist immer, musst du immer sagen, Musik ist schön, aber Musik immer treibt dich auch zu gewissen Gefühlen. Und das wird in der charismatischen Bewegung ganz intensiv benutzt, weshalb häufig ein Großteil des Gottesdienstes ist Musik, und zwar Musik, die ganz bewusst auch Emotionen anspricht. Ich habe es ja gesagt, da liest einer aus der Bibel vor, aber nicht einfach so, sondern im Hintergrund noch das Keyboard und dann noch eine sanfte Stimme, so leicht säuselnd dabei irgendein, und das spricht direkt ins Herz. Und Leute, die sehr gefühlsempfänglich sind, oh, die sind dann da richtig tiefes Erlebnis. Und deshalb, Musik ist häufig ein Türöffner für charismatische Bewegung. Das liegt nicht an dem Inhalt der Lieder. Viele charismatische Lieder sind super gut, charismatische. Nur, sie werden häufig benutzt als Einstieg. Du fühlst dich gut und dann kommen, was zwischendurch gesagt wird, manche Inhalte mancher charismatischer Lieder, dann ein paar Zeugnisse, eine Predigt und du bist offen und dann bist du auch bereit, alles zu akzeptieren, was gesagt wird. Also charismatische Lieder häufig als Türöffner für charismatische Theologie. Da ist eher die Problematik. Nicht bei dem einzelnen Lied, wobei es natürlich auch blöde charismatische Lieder gibt. Aber das ist auch bei nicht charismatischen Liedern, gibt es auch welche, die sind schlecht. Genauso wie alt oder junge Lieder. Ne? Es gibt alte Lieder, die sind blöd und neue Lieder, die sind blöd. Und alte Lieder, die sind gut und junge Lieder, die sind gut. Und das ist bei charismatisch genauso. Also es gibt manche charismatische Lieder, die sind gut, kann man singen, kein Problem. Hier sollte man nicht danach urteilen, ist das charismatisch oder nicht, sondern ist das Lied gut? Ist der Inhalt gut? Dann kann man das singen. Das ist nicht das Problem. Nur weil es jemand geschrieben hat, der möglicherweise charismatisch ist oder nicht charismatisch ist. Das ist nicht der Maßstab. Was ist mit geistlicher Kampfführung? Den Bereich habe ich jetzt ein bisschen ausgeblendet. Es gibt manche, viele Charismatiker, die ganz begeistert davon sind. Geistliche Kampfführung lesen wir im Epheserbrief. Das ist, nehmt das Schwert des Glaubens, nicht? Das welches ist das Wort Gottes und so weiter. Das ist eigentlich biblische Kampfführung. Aber die charismatische Kampfführung geht anders. Charismatische Kampfführung geht damit von aus, überall um uns herum lauern Dämonen und gegen die müssen wir kämpfen. Eine unserer Schüler, die hatten als Olympia in, das ist schon, glaube ich, ein paar Jahre her, war doch mal jetzt in Griechenland vor wie vielen Jahren, weiß ich gar nicht. Wisst ihr das? Und auf jeden Fall war vor ein paar Jahren da. Und da waren ein paar unserer Schüler auch dort und da sollten alle griechischen Inseln erreicht werden mit dem Evangelium. Und da waren sie eben auch mit einem Team zusammen und dann wollten sie erstmal über die ganze Insel wandern, um da Dämonen auszutreiben. Und ich muss sagen, ich habe bei solchen Sachen auch mitgemacht. Also nicht in Griechenland, noch vorher, weil ich in der charismatischen Gemeinde war. Wir haben den ersten Jesusmarsch in Basel gemacht. Also als Gemeinde. Ich bin dann auch mitmarschiert. Und dann sind wir durch die Stadt marschiert, haben laut gesungen und haben den Dämonen befohlen, dass sie dort abhauen sollen. Wir sind dann durchs Rotlichtviertel in Basel gegangen und haben den Dämon der Prostitution ausgetrieben. Und vor dem Rathaus den Dämon der Korruption und so weiter. Und dann haben wir gewartet, was passiert. Und ich musste dann nach ein paar Monaten eingestehen, es ist nichts passiert. Und deshalb diese Kampfführung, geistliche Kampfführung, ist nicht biblische Kampfführung. Also deshalb, was ich jetzt gesagt habe, ist nicht zum Vorbild, dass ihr hinterher sagt, ach, Michael hat gesagt, also machen wir das auch. Nein, ich habe euch das gesagt, weil ich habe das gemacht und muss nachher bekennen, es war falsch. Es hat mir unserem Ego geschmeichelt. Das ist doch toll. Du gehst nicht dahin und erzählst irgendjemand, ob er es hören will oder nicht von Jesus. Denn die meisten Leute in der Stadt sagen, ist mir langweilig, will ich nicht. Hey, du gehst durch die Stadt und plötzlich die ganze Stadt kannst du bekehren. Einfach durch ein paar Befehle an Dämonen. Da musst du nicht mehr mit den einzelnen Prostituierten reden, sondern Dämon, Prostitution fährt aus und zack, ist es der weg. Ja, das ist ja alles Quatsch. Prostitution hat mit Sünde zu tun. Wir haben nachher dann Kontakt mit einzelnen Prostituierten gehabt. Über Jahre hinweg haben wir mit ihnen gesprochen über das Evangelium, haben sie besucht und so weiter. Gute Gespräche geführt. Und dann haben wir festgestellt, diese Dämonenaustreibung, also auch von intern, die Prostituierten, die wir gefragt haben, was hat das denn gebracht? Hat gar nichts verändert. Das heißt, das klingt gut. Wie fühlst du dich? Das ist mehr zur Aufwertung von uns selbst. Wir befehlen den Dämonen. Wir sind da und bestimmen über die Welt. Und in Wirklichkeit ist das mehr Größenwahn. Das, was wir tun sollen. Wo ist Paulus hingegangen nach Athen und hat gesagt, ich treibe alle Dämonen aus und predige dann? Gar nichts. Er predigt das Evangelium in aller Schwachheit, die meisten Leute lachen ihn aus und ein paar wenige kommen zum Glauben. Das ist normales Christsein. Das heißt, da sind nicht hinter jeder Ecke Dämonen. Du musst nicht, wenn du in Lichtenau mit den Leuten über den Glauben reden willst, erstmal die Dämonen austreiben. Gar nicht. Das ist in der Bibel so nicht gefordert. Es ist mehr, das klingt gut. Und das ist falsche geistliche Kampfführung. Echte geistliche Kampfführung. Halt am Wort Gottes fest. Vertrau total Jesus dabei. Bitte ihn darum, Herzen zu bewegen, Menschen zu verändern. Dann wird er das auch tun. Besondere Gebetsformen der charismatischen Bewegung sind manchmal fremd oder abstoßend. Kann so sein. Hier würde ich sagen, ja, da braucht man eine gewisse Großzügigkeit. Also ich hätte kein Problem, wenn jemand uns in der Gemeinde plötzlich die Hände hochhebt. Das gibt es in der Bibel. Nun ist nur die Frage, warum tut er das? Wenn das ein Ausdruck ist, ich will Gott so loben, weil ich will mich ihm ausstrecken, meinetwegen tu das. Wenn das aber eher so ist, ja, ich bin jetzt Charismatiker und will das darüber äußern, dann bringt es nicht so viel. Was hat das in der Gebetszeit zu suchen, zu äußern, was du anderen sagen willst? Wenn du das nur tust, weil es alle anderen tun, dann ist auch blöd, also in der charismatischen Gemeinde. Meinetwegen kannst du so stehen, ich würde jetzt auch fragen, dann kannst du dich auf den Boden knien. Geht auch. Ist auch eine biblische Gebetshaltung. Also das kann man machen. Wenn jetzt einer anfängt in der Gebetszeit dann herumzuschreien, weil er meint, Gott hört dann besser, dann würde ich sagen, nee, also denk an die Baalspriester im Alten Testament, die haben auch rumgeschrien. Der Elia, der konnte einfach nur still beten, Gott, lass jetzt das Feuer runterfallen, zack, das Feuer fiel. Die Baalspriester haben rumgetanzt und geschrien und so. Gott braucht das nicht unbedingt. Das lesen wir auch vor dem Vater Unser. Dann wird gesagt, du brauchst nicht viele Worte, das machen die Heiden, sondern bete, worum es geht, Gott hört zu und er macht es, denn er sieht auch in den stillen Kämmerlein. Also das heißt, wenn manche das Show sehen, ich habe das auch erlebt als Jugendlicher, auch so ein Missionseinsatz und da hatte jemand so beeindruckend powervoll gebetet. Und mit der Zeit, so nach einer Woche, hat die Hälfte der Jugendlichen auch so gebetet. Es hat sich nicht mehr getan, aber es klang schon mal viel besser. Also wenn jemand so gebetet hat, und Herr Jesus, lass die Leute zum Glauben kommen und sie müssen jetzt endlich. Das war so richtig vollmächtiges Gebet. So hat man den Eindruck als Jugendlicher. Im Grunde muss man sagen, Show. Gott hört zu, ob du leise und ruhig sprichst oder ob du dich laut ereiferst. Also dieses ist nicht geistliches Gebet. Das ist alles menschlich. Zumal die meisten Leute, wenn du nach dem Gebet mit ihnen sprichst, reden sie wieder ganz normal. Dann schreien sie nicht so rum. Da muss man sagen, ja hey, wenn du mich nicht anschreist, warum musst du Gott so anschreien? Der hört das doch auch. Also das heißt, das ist nicht geistlicher dabei. Aber das wird der Eindruck so erweckt. Dann ist hier noch eine Frage, Weissagungen und Sprachen, ach, werden Sie aufhören, habe ich schon erwähnt, Tanzen und Klatschen im Gottesdienst motiviert dabei, das stimmt. Also ich persönlich hätte nichts gegen Klatschen dabei im Gottesdienst. Allerdings, es stimmt, es kann auch zur Unruhe beitragen, dass Leute sich nicht mehr konzentrieren können, wenn plötzlich vor ihm jemand aufspringt und klatscht und tanzt. Und vielfach ist Tanz, zumindest mein Argwohn, hat auch mehr mit dem Menschen selbst zu tun und nicht wirklich für Gott. Das ist eben häufig das Problem. Es geht dann manchmal auch um Selbstdarstellung. Du stehst und tanzt da vorne. Du bist derjenige, der Fähnchen. Also wisst ihr das, charismatische Bewegung gibt es manchmal auch Gebetszeit, Fähnchen. Die sollen dann ein Symbol dafür sein, dass der Heilige Geist kommt und so weiter. Wobei der natürlich mit Fahnen nicht mehr und nicht weniger kommt. Das sind alles menschliche Sachen. Und vieles hat halt mehr mit Show zu tun, weil wir in unser tiefstes Innerstes rein müssen. Vielfach geht es uns um uns selbst. Ich stehe gut da, wenn ich prophetisch rede. Ich stehe gut da, wenn ich tanze. Aber wenn du jetzt zu Hause bist und betest und du fühlst dich dazu, dass du jetzt dann meinetwegen tanzt, meinetwegen tu es. Gott wird dich nicht mehr hören und nicht weniger hören, aber ich sehe da keine Sünde drin. Aber in der Gemeinde das jetzt zu machen, ich glaube, man muss es auch nicht. Warum? Braucht man nicht unbedingt. Dann der Geist Gottes verwendet sich für uns mit einem unaussprechlichen Seufzen. Genau, das ist auch steht ja in der Bibel und das wird manchmal gesagt, also der Geist Gottes formuliert unser Gebet. Das gibt es. Wenn wir nicht mehr weiter zu reden wissen, der Geist Gottes gibt uns verständliche Worte ein, was wir sagen sollen. Bibelverse fallen dir ein, Liedtexte fallen dir ein. Es kann manchmal auch sein, für diejenigen, die da die Gabe der Zungenreden haben, dass sie dann eben mit Zungenreden weitersprechen. Ja, und jetzt sind aber noch einige Fragen möglich. Wir haben hier ein Mikrofon, ihr könnt da reinsprechen, damit es auch alle anderen verstehen. Also ihr könnt jetzt sagen, wenn ihr gar nicht einverstanden seid. Ich bin da nicht frustriert, könnt ihr durchaus machen. Wenn ihr eine andere Position habt, auch. Wenn ihr Fragen habt, auch. Wenn ihr eine Bestätigung habt, auch. Wenn ihr was erlebt habt, auch. Also ihr seid dran.
Ja, also erstmal möchte ich mal auf die Uhr gucken. Ist das okay, wenn wir jetzt nochmal eine Fragerunde machen? Ist das in Ordnung? Ja? Wer ist denn dafür, dass wir nochmal Zeit für eine Fragerunde geben? Wenn er schon da ist, ja, kann er öfters kommen. Ja, bitteschön, Karl-Heinz.
Ja, bei mir war die Frage mal, woher weiß ein Zungenredner, wenn er in Zungen redet, dass er den passenden Ausleger hat? Mhm. Woher kommt das? Beziehungsweise, woher weiß denn der Ausleger, was er in Zungen geredet hat?
Ja, also hier muss man dabei sagen, vieles, wenn der Geist Gottes wirkt, können wir nicht in einen strengen Rahmen einbauen. Halt, weil es gibt keine Checkliste dafür. Sondern das, was wir in der Bibel aber deutlich sehen, ist, die Menschen, durch die Gott redet, die waren sich in dem Moment unmittelbar sicher, das ist jetzt von Gott und nicht von mir. Also es ist vieles, was innen ist. Deshalb gibt Paulus ja, weil wir es nicht anders feststellen können, das äußere Kriterium, wenn keiner da ist, der es übersetzen kann, sollen sie schweigen. Woher weiß derjenige, ob er das versteht? Ja, der versteht das, was der andere sagt, ja in einer Sprache, die er versteht. Das ist meinetwegen also so, wenn du Englisch sprichst, da redet jemand Englisch, du verstehst es. So ähnlich ist, wie der das deuten kann. Das ist nicht ein vager Eindruck, sondern du weißt ja, was der sagt. Ja, ich meine, sonst kann das ja so sein, du fährst nach Italien, da habe ich manchmal auch den Eindruck, dass ich weiß, was die sehen, obwohl ich kein Italienisch rede. Mit den Fingern und Armen und so, dann habe ich auch Vermutungen. Aber das sind Vermutungen, nicht der Heilige Geist. Wenn der Heilige Geist jetzt da wäre, plötzlich würde ich Italienisch verstehen. Weiß, was sie sagen. Und dann gebe ich das den anderen weiter, weil sie es nicht verstanden haben. Dann ist es von Gott. Wenn du jetzt nur den Eindruck hast, weil dass du irgendwie ein paar Wortfetzen verstehst, dann ist es nicht Heiliger Geist. Weil das ist ja wie übersetzen. Das wird ja auch benutzt. Das heißt, du hast eine andere Sprache, die wird übersetzt und ein Übersetzer kann genau verstehen, was gesagt wird. Aber hier, und das ist das Wunder Gottes, ohne dass du es gelernt hast. Das ist das Wunder Gottes. Genau. Natürlich. So ist es. Denn das Wort Glossa im Griechischen meint immer eine reale Sprache. Und deshalb wird ja Sprachen reden, das ist eine reale Sprache. Also nicht irgendetwas. So, du kannst, genau, richtig, ja. Und hier ist es eben so, wenn der Heilige Geist dir das offenbart, dann verstehst du plötzlich die Sprache, die du nie gelernt hast. Der redet irgendwas, du hast die Sprache nie gelernt, du verstehst es, du übersetzt es. Wofür ist das denn da? Das ist dafür da, dass du merkst, Gott kann Wunder tun. Er kann Dinge bewirken, die natürlicherweise nicht bewirkt werden können. Wenn du einfach bloß irgendetwas lallst, das muss nicht Wirken Gottes sein, das kann jeder. Egal ob gläubig oder nicht gläubig. Manche tun das, wenn sie zu viel getrunken haben. Ja. Das ist kein Wirken Gottes. Also deshalb sagt er ja auch, wenn kein Übersetzer da ist, was denken die Ungläubigen? Die denken, ihr seid nicht ganz bei Sinnen. Also schweigt lieber. Also deshalb ganz deutlich wird ja gesagt, wenn kein Übersetzer da ist, schweig. Also deshalb der redet, erstmal ist die Frage, wie hast du es bekommen? Wenn du weißt, du hast geübt, du hast endlos beten müssen, du hast dich unheimlich darauf fixiert, dann würde ich sagen, vergiss es, dann ist es menschlich. Wenn du es bekommen hast, als du noch gar nicht gläubig warst, dann kann es möglicherweise okkult sein. Oder wenn dann Schamane gekommen ist, du hast vorher Esoterik gemacht, hast es dadurch bekommen, könnte es okkult sein. Wenn es einfach so gekommen ist, ohne dass du da viel beabsichtigt hast, einfach so, dann könnte es von Gott sein. Dann würde ich sagen, ja, dann bete meinetwegen darin, wenn du das meinst. Und wenn du in der Gemeinde jetzt mitbekommst, da ist jemand, der diese Gabe hat, das zu übersetzen, dann könnt ihr für euch ja mal mit dem Ältestenkreis einen Test machen oder so. Ich meine jetzt einfach nur, damit die Gemeinde nicht verunsichert wird, sondern dann sagt er mal was und betet da und der andere übersetzt es, wenn das wirklich klappt. Aber wenn der dann nur sagt, ich habe einen Eindruck oder eine vage Vermutung, dann kannst du es vergessen. Eindrücke, vage Vermutung ist alles menschlich. Und das Wort Glossa meint nicht Lallen, sondern meint Sprache.
Also fragt ein Zungenredner vorher nicht, habe ich jetzt einen Ausleger?
Im Normalfall würde ich das tun. Paulus geht scheinbar davon aus, dass in der Gemeinde bekannt sein muss vorher, ob da ein Ausleger ist. Und dann, wenn da keiner ist, dann sagt er, soll er schweigen. Denn scheinbar ist diese Gabe der Übersetzung auch eine Gabe Gottes, sodass man weiß, ist in der Gemeinde einer, der diese Gabe hat oder nicht. Und wenn da keiner ist, dann soll man es erstmal nicht tun. Warum? Weil es die Gemeinde irritiert und weil wir dann auch kein Prüfungskriterium haben. Denn da steht ja bei all diesen besonderen Begabungen, sollen wir prüfen, ist es von Gott oder nicht. Weil das Problem ist ja daran, wir können es nicht unmittelbar am Phänomen erkennen. Da kann jemand in einer unverständlichen Laute ausstoßen und wir können nicht unmittelbar sehen, ist es von Gott oder nicht. Und deshalb brauchen wir die Prüfung. Und die Prüfung ist einmal durch die Gabe des Heiligen Geistes und das andere Mal durch den Ausleger.